Foreign Times. Außenpolitik ganz nah. Wir entdecken die Welt. Analysen, Meinungen und Geschichten zu den Hintergründen internationaler Politik. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf foreigntimes.de.
Heute ist Dienstag, der 2. Dezember 2025. Willkommen zur 89. Ausgabe der Foreign Times. Gustav Kressel, ich grüße dich.
Servus, schön, dass ich wieder da sein kann.
Die Folgen mit Gustav sind wie immer frei. Eigentlich haben wir ja hier ein Premium-Konzept. Das heißt, die Folgen sind so bis zu 40 Tage hinter der Paywall und gehen dann frei für alle. Und wir sind so vorausschauend, dass sich das dann trotzdem noch lohnt zu hören. Aber in der Ukraine knallt's. Und wenn knallt's, sind die Folgen frei. Und Gustav macht da immer gerne mit. Aber Gustav, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin ehemaliger Fliegerabwehroffizier und arbeite jetzt an der Landesverteidigungsakademie in Wien. Also das ist sozusagen die Führungsakademie des österreichischen Bundesheers. Davor war ich 10 Jahre beim European Council on Foreign Relations in Berlin, das also ein Think Tank ist. Ist kein Teil der EU-Kommission, wie viele oft vermuten, sondern ist sozusagen ein Think Tank. Und habe mich da natürlich mit dem russisch-ukrainischen Krieg beschäftigt. Damals noch viel Minsker Abkommen, mögliche Unterstützung der Ukraine etc., wo man militärisch hinwandert mit all dem, was wir da an der Ostflanke gesehen. Und ja, das ist halt leider nicht unbedingt gemütlicher geworden in diesem Job, wenn ich es mal so sagen darf.
Ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht, wo wir heute anfangen sollen. Als ich dich angefragt habe, war die Situation eine andere. Das war ja, bevor dieser ominöse Friedensplan von Witkow, würde ich fast sagen, nicht von Trump, aufgeploppt ist. Wir wissen aber mittlerweile auch, dass da einiges passiert ist. Aber vielleicht bevor wir dahin kommen, wie sieht es denn bei der Ukraine im Krieg selber aus? Steht sie stabil da? Hat sie Probleme?
Ne, stabil ist leider nicht der Fall. Also wir sehen russische Fortschritte, die sich sogar seit September beschleunigt haben. Wir sehen, dass die ukrainische Front an mehreren Stellen nicht unbedingt stabil ist. Das ist einmal im Süden, also Richtung Saporischschja Dnipro-Oblast. Da ist das Gelände offen, schwer zu verteidigen. Die ukrainischen Kräfte sind dort sehr dünn und die Russen haben Fortschritte gemacht. Die Konsequenzen dieser Fortschritte sind natürlich, dass man mit Gleitbomben immer näher an, also an Saporischschja ist man sowieso nah dran, aber nun auch an Dnipro rankommt. Die Vorwarnzeiten für ukrainische Fliegerabwehrtrupps, die da im Zwischengelände sind und Drohnen abwehren, die werden immer kürzer. Das hat natürlich auch für die humanitäre Lage ernste Konsequenzen. Das Zweite, ja, die Russen stehen kurz vor Konstantinivka und dann natürlich auch Siversk. Dort, die Front hat ja 3 Jahre in dem Bereich gehalten und blieb quasi unverändert. Die gibt langsam nach. Auch auf Lyman marschieren die Russen zu, also da tut sich viel. Da gibt's viele Gründe. Manche liegen bei den Russen selber. Die haben auch dazugelernt, vor allem in der Drohnenkriegführung, haben sich einige ukrainische Innovationen angeschaut, haben sich clevere Gedanken gemacht, wie sie dem kontern. Ja, auf der anderen Seite natürlich auch, die Ukrainer setzen derzeit ihr Schwergewicht auf Pokrowsk und die Stadt zu halten und Pokrowsk-Murchat zu halten. Und die Reserven, die sie dafür brauchen und einsetzen, die fehlen natürlich woanders. Und deshalb gelingt es ihnen auch nicht, eben andere Frontabschnitte besser zu besetzen oder dort Einbrüche zu stabilisieren. Und das ist sozusagen, Pokrowsk ist eher eine politische Entscheidung. Das hat militärisch, muss ich sagen, mittlerweile relativ wenig Sinn. Aber der damalige, mittlerweile schon entlassene Chef der Präsidentialverwaltung, Yermak, meinte eben, für die Verhandlungen ist es wichtig, wenn so Namen, die sogar Trump noch im Gedächtnis hat, eben nicht fallen. Und das ist natürlich auch ein Problem, das die Ukraine schon von Beginn des Krieges hatte, dass es sozusagen oft Konflikte gibt zwischen dem, was politisch opportun ist und dem, was militärisch notwendig ist. Und dass hier meistens das politisch Opportune getan wird. Und das Problem ist halt nur, bei mangelnden Ressourcen und einer verknappenden Personalsituation ist irgendwann der Grad erreicht, wo man sich den politisch opportunen Luxus kaum mehr leisten kann.
Und bei Pokrowsk können wir jetzt auch nicht mehr sagen, da fallen dann so viele Russen und so viel russisches Gerät, dass sich das dann am Ende für die Ukraine lohnt, sondern auch das, was wir ja in früheren Situationen immer mal wieder gesehen haben, gibt's nicht.
Nö, der hohe Abnutzungsfaktor, der ist eher auf der ukrainischen Seite, also sozusagen das Halten von Pokrowsk hat als Verteidigungsfestung hat einen militärischen Wert gehabt bis in den Sommer hinein. Pokrowsk war natürlich ganz gut verteidigt, hat viele Deckungsmöglichkeiten gegeben, hat ukrainischen Drohnenoperateuren gute Möglichkeiten gegeben, Antennen zu platzieren auf Häusern, relativ weit in das russische Hinterland reinzuwirken. Mittlerweile ist das Gegenteil der Fall. Also dadurch, dass die Ukraine diesen einen relativ dünnen Schlauch als Nachschublinie frei halten muss? Muss sie da ständig Reserven einsetzen, um eben russische Infiltrationstrupps zu stellen und wieder aus Häusern zu vertreiben? Diese Reserven müssen reingeführt werden. Das induziert Bewegung, genauso wie jede Rotation Bewegung induziert durch diesen dünnen Schlauch. Und das versuchen die Russen anzugreifen. Also ein wesentliches Merkmal jetzt russischer Taktik ist, zu versuchen, sozusagen mit Angriffen nicht unbedingt durchzubrechen, sondern einfach für Bewegung in der ukrainischen Armee zu sorgen, dass die Ukraine Reserven auslösen muss und dann gezielt mit Drohnen, entweder mit Mutterschiff-Drohnen, also so Flügeldrohnen, wo unten kleine FPVs dranhängen, die sich dann darunter gehen, beziehungsweise Loitering Munitions, also Landsat und etc., alles, was ein bisschen tiefer angreift, dann auf diese Verbände zu stürzen, deren Bewegung eben ausgelöst wird, weil man in der Bewegung die am einfachsten angreifen kann. Und zum Teil haben Angriffe der Russen auch wirklich nur den Zweck, bei den Ukrainern Bewegung auszulösen, um sozusagen Reserven zu erwischen. Und das können sie in Pokrovsk sehr gut. Da sozusagen kämpfen die Ukrainer in einer taktisch schwierigeren Situation im Vergleich zu den Russen. Und deshalb rennt das Abnutzungsspiel derzeit eher für die Russen in dieser Stadt, während es bis im Sommer für die Ukraine vorteilhaft war. Und das ist natürlich auch etwas, was in der Ukraine stark diskutiert wird und auch im ukrainischen Militär stark diskutiert wird und vor allen Dingen von jüngeren Offizieren auch stark kritisiert wird an der höheren Armeeführung, dass sie eben oft der politischen Führung nicht genug sagt, wie dramatisch sich Lagen geändert haben und nicht genug aufsteht und eben vortragt, warum gewisse politische Vorgaben militärisch nicht mehr zielführend sind, beziehungsweise es wird zum Teil der militärischen Führung auch vorgeworfen, Lageberichte zu kaschieren, um sozusagen politische Gefälligkeiten zu erzeugen. Das sorgt in der ukrainischen Armee auch schon gehörig für Unruhe. Jetzt ist natürlich so, dass durch Yermaks Rücktritt die Möglichkeit ist, dass sich hier im Personal in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten noch einiges ändert. Das heißt nicht, dass das sozusagen auf ukrainischer Seite auch immer so bleiben muss.
Gut, kann natürlich auch schlechter werden, ne? Also das weiß man ja immer nicht bei Personalwechsel. Das ist ja das Problem da dran.
Ja, schlechter kann es immer werden, aber da muss ich sagen, sozusagen in jeder Veränderung liegt auch immer eine Chance auf was Positives.
Wird denn die Ukraine wenigstens ordentlich ausgerüstet? Ich sag mal, gut, von sich selber sicherlich so gut, wie es geht, aber die Unterstützung des Westens, ist sie denn aktuell ausreichend oder müssten wir viel mehr senden?
Ja, die Unterstützung des Westens war quantitativ eigentlich nie wirklich ausreichend, vielleicht mit der Ausnahme des Jahr 2023, wo eben sozusagen durch die Gegenoffensive oder der Versuch der Gegenoffensive die Ukraine mal mehr Gerät bekommen hat. Das Problem ist, sie bekamen damals auch nicht ausreichend Gerät für eine Offensive, aber sie bekam zumindest damals so viel Gerät, dass sie sich verteidigen hätte können. Das war ja auch einer der Gründe, warum Zaluzhny damals sich sozusagen mit Yermak zerkracht hat, weil er die Gegenoffensive damals für nicht mehr durchführbar hielt. Aber das ist alles vergossene Milch. In ein paar Munitionsklassen hat sich die Nachschubsituation der Ukraine stark verbessert. Das ist Artilleriemunition. Obwohl die Amerikaner ausgefallen sind, können die Europäer mittlerweile so viel produzieren, beziehungsweise über die tschechische Munitionsinitiative haben wir mittlerweile relativ verlässliche Lieferverträge mit Drittstaaten, dass da genug kommt. Das Problem ist da eher der Artillerie, dass sie mittlerweile durch immer weiter reichende russische Drohnen und auch zum Teil Fiberoptik-Drohnen, die bis zu 50 Kilometer Kabeltrommeln unten dran haben, immer weiter zurückgedrängt wird und deshalb nicht mehr sehr weit in die Tiefe wirken kann. Sonst haben wir im Grunde in allen möglichen Bereichen Mangelerscheinungen, vor allen Dingen natürlich im Bereich der Fliegerabwehr. Bei Luftwaffe, Bewaffnung für Kampfflugzeuge haben wir Mangelerscheinungen. Gepanzerte Fahrzeuge ist zurzeit schwierig. Die Italiener kaufen neue Fahrzeuge und scheiden ihre alten vorzeitig aus, um sie der Ukraine zu geben. Das füllt wieder ein paar Lücken, aber das ist alles ein bisschen Flickwerk.
Ist nicht sehr strukturiert, ne?
Es ist nicht sehr strukturiert, ne? Es ist immer noch ein bisschen chaotisch. Schwierig wird's bei der Raketenartillerie, also Munition für HIMARS, kommt alles aus den USA. Alles, was man aus Amerika bezieht, da fließt zwar noch was, die Europäer zahlen's, aber die amerikanische Bürokratie ist jetzt auch nicht unbedingt schnell und die ganzen Dodge-Abenteuer und politischen Querelen und sozusagen der, ich sag's mal so, der Konformitätsdruck, der politische, der mittlerweile im Department of War, wie es jetzt heißt, herrscht, der macht manchmal Entscheidungen schwierig, weil die Leute nicht wissen, wie sie sich zu Entscheidungen zu stellen und zu verhalten haben. Und es ist wirklich schwierig. Ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, die Europäer, gerade was die Rüstungskooperation mit der Ukraine angeht, kommen langsam in die Gänge. Also da hat sich 2025 mal in der Konzeption und Finanzierung von Projekten einiges getan. Es gibt jetzt recht interessante Projekte zur Drohnenabwehr, Gleitbombenabwehr, die in Entwicklung sind, die in die Serienproduktion jetzt gehen. Und da sozusagen bin ich auch schon gespannt, wie sich die im Frühling 2026 dann auswirken. Das Problem ist, viele dieser Dinge, bis sie in die Massenproduktion gehen, sind wir wahrscheinlich im nächsten Jahr. Und das heißt, der Winter wird, gerade was Gleitbombenabwehr angeht, für die Ukrainer wahrscheinlich ziemlich bitter.
Ja, also jetzt würde man ja sagen, wenn USA ausfällt, hätte Europa ein umso größeres Interesse daran, komplett die USA kompensieren kann man sicherlich nicht, aber da sehr viele Initiativen zu starten und zu koordinieren, die in eine Richtung führen, dass die Ukraine alles hat, was sie braucht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, genau das passiert nicht, sondern man hält weiter dieses alles, was man muss, aber auch nur bis dahin aufrecht.
Ja, ich würde sagen, es ist ein Mixed Bag. Also die Europäer haben jetzt zwei Probleme. Das eine ist, dass man dadurch, dass man sich so lange auf die Amerikaner verlassen hat und sozusagen Biden die Richtschnur und die Strategie vorgegeben hat, wie die Unterstützung auszufallen hat, dass man jetzt natürlich in vielen Munitionsklassen und Klassen von Fahrzeugen und Systemen einfach große Lücken hat, die man in der Produktion schwer schließen kann, weil das Hochfahren der Produktion lange dauert. Also zum Beispiel die Franzosen haben natürlich ihre Produktion von SMPT, also von diesem Fliegerabwehrsystem, das ein Äquivalent zu Patriot ist. Das haben sie jetzt von 2024 auf 2025 verdoppelt, was bei so komplexen Waffensystemen wirklich eine Leistung ist. Natürlich, das Problem ist verdoppelt von einem recht niedrigen Niveau. Und bis man in den Bereich kommt, den eben die Amerikaner als Output haben, dauert es leider noch. Und das zweite Problem, sozusagen neben der Zeitverschleppung, ist natürlich die politische und finanzielle Unsicherheit in vielen Staaten. Die Franzosen haben keine stabile Regierung. Die Spanier haben kein wirkliches Budget seit einigen Jahren. Die Briten leiden unter Brexit und der ganzen innenpolitischen Krise, die sich mit den hohen Umfragewerten von Reform verknüpfen. Das heißt sozusagen jetzt, wo eigentlich quasi die entscheidende Zeit ist, wo man große Beschlüsse fassen müsste, haben wir eigentlich fast nur Deutschland als handlungsfähigen größeren Staat. Dann haben wir natürlich die nordisch-skandinavischen Staaten, die auch viel machen, die natürlich in der Masse kleiner sind. Und die politische Instabilität in Europa, die ist natürlich auch jetzt auch ein Faktor in der ganzen Ukraine-Unterstützung.
Vielleicht kommen wir mal zu einer Folgeerscheinung dieser politisch schwierigen Lage auch in Europa. Zumindest ist das mein Empfinden. In dem Moment, wo Europa politisch nicht mehr agiert, hat sich nun rausgestellt, überlässt man damit quasi das Feld den Russen, die dann wiederum über Backchannels mit der Trump-Regierung und vor allen Dingen Witkow ist da, glaube ich, zu nennen und Kushner dann in der Folge diverse Friedenspläne, in Anführungszeichen, schmieden und die uns dann quasi so vorwerfen und wir wieder völlig schockiert feststellen, oh, es könnte ja ganz schlimm kommen, wenn wir uns jetzt doch nicht bewegen. War das eine valide Zusammenfassung?
Das war eine relativ valide Zusammenfassung und das Interessante und Schockierende daran ist ja eigentlich, wie plump das Ganze ist. Also Ushakov ist ja kein wirklich formeller Verhandler, sondern hat so eine zwiespältige Rolle, wo die Russen auch plausible denial haben können. Also er sozusagen unterbreitet quasi privat seinem Buddy Witkow einen Plan, an dem er ausarbeiten kann, von dem Moskau weiß, dass er viele Punkte enthält, die die Ukraine schwer schlucken kann und die Europäer schwer schlucken kann, von dem man sich immer distanzieren kann, wenn man ihn nicht braucht, weil er eigentlich kein offizieller Plan ist und auf der anderen Seite der aber den Westen quasi rotieren lässt und spaltet. Also das ist ein sehr effektives Tool zur politischen Kriegsführung. Das Zweite ist natürlich, das sieht man halt auch aus dem ganzen Gebaren dieser Vertragsentwürfe, dass natürlich die Russen die Lust, korrumpiert zu werden, auf der amerikanischen Seite ziemlich schamlos ausnützen. Das ist vielleicht nichts Neues, aber dass es in den USA so wirklich also derart frech geht, das ist schon steil.
Ja, vor allen Dingen ist ja auffällig, bei Biden haben sie das nicht unbedingt gemacht. Ne? Das ist jetzt erst so ein Feature der Trump-Administration, dass das überhaupt möglich ist. Und vor allen Dingen zeichnet sich da ab, dass auch innerhalb der Trump-Administration irgendwie so jeder so sein eigenes Ding dreht.
Und, ja,
und den anderen nicht informiert. Ne?
Aus russischer Sicht ist das auch so eine wesentliche Leistung von dem Plan. Ich habe mal so wirklich die Kommandolinien in der Trump-Administration ausgekundschaftet, weil formelle Posten, also dass Rubio ja auch sozusagen Außenminister und nationaler Sicherheitsberater ist, das würde ja sozusagen vom Institutionengefüge suggerieren, der Mann hat was zu entscheiden und ist ein wichtiger Berater. Aber es hat ja gezeigt, dass er völlig an der Seitenlinie steht. Und aus russischer Sicht mal aufzuklären, wer da eigentlich wirklich an Trump rankommt und wer sein Ohr hat, das ist natürlich auch mal sozusagen eine wertvolle Übung aus deren Sicht. Weil, wie gesagt, die formelle Kompetenz, die hat in der Trump-Administration relativ wenig zu sagen.
Also abseits aller Gebietskonzessionen, die da drin waren und ähnlichem, ist mir eine Sache bei diesem 28-Punkte-Plan, der mittlerweile hoffentlich eingedampft wurde und eingefangen wurde, das wissen wir aber auch erst in ein paar Tagen, ist mir eine Sache sehr ins Auge gestochen, die ehrlich gesagt mich ein bisschen mehr beunruhigt als die Idee des Plans selber. Und zwar ist das das Wording gegenüber der NATO.
Ja.
Es wirkt so, als ob die USA nicht Teil der NATO sind.
Ja. Ja,
da wären dann Sicherheitsgarantien für Europa gegeben für einen russischen Angriff, wo ich mir so denke, das braucht's doch gar nicht, wir haben doch die NATO.
Ja.
Und ähnliches. Also da sind so mehrere Sachen drin, die die NATO quasi entwerten, wo ich mir auch ziemlich sicher bin, das haben die Russen formuliert und Witkow und Co. haben da überhaupt kein Gefühl für. Aber es korreliert mit einer Sache, die Trump immer öfter tut in diesem Krieg. Er sagt, das bezahlt die NATO, als ob er nicht Teil der NATO wäre. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass es innerhalb der NATO komplett Europa bezahlt mittlerweile, was da seitens USA gekauft werden. Aber das ist ja eine Entwicklung, die uns sehr stark beunruhigen sollte.
Ja, und es ist nicht nur dieser Vertrag. Also es gab ja auch diese Geschichte, wie, ich weiß es nicht, wie er heißt, der Mann aus dem Verteidigungsministerium, der eben nach Kiew reiste, um den Ukrainern diesen Plan zu überreichen.
Driscoll.
Genau, Driscoll. Der fuhr ja auch durch Europa vorher und hat sozusagen den Franzosen und den Deutschen ja auch unterbreitet, dass die Russen eigentlich mehr Fernwaffen, also Marschflugkörper, ballistische Raketen gebunkert haben, als sie in der Ukraine einsetzen und auch gedenken einzusetzen und dass Europa aufpassen soll, sozusagen nicht frech zu den Russen zu sein, weil sonst fangen die an, mit diesen Flugkörpern die Europäer zu beschießen, wenn sie sich lang sträuben in einem Friedensplan, wo ich mir denke, ey, du bist eigentlich durch die NATO dann daran gebunden, diese Europäer mitzuverteidigen, weil wenn ich jetzt mit dem Marschflugkörper auf Berlin baller, dann ist das Artikel 5. Und Artikel 5 ist eigentlich keine triviale Angelegenheit für die USA, aber da wird völlig trivial darüber gesprochen, wie wenn ich mit irgendeinem Staatschef im Mittleren Osten erörter, was die Houthis können und was sie nicht können, als ob das mich quasi nur am Rande betreffen würde. Und das zeigt ja nicht nur, dass quasi Witkow keine Idee von der NATO hat und von dem Apparat, sondern dass anscheinend also wirklich bis in den Verteidigungsbereich hier im republikanischen Bewusstsein die Amerikaner eigentlich nicht mehr wirklich vollwertiges Mitglied dieser Organisation sind.
Ja, jetzt muss man noch dazu sagen, vielleicht Driscoll, das ist ein Kumpel von J.D. Vance.
Ja.
Da sind wir dann schon auf der Ebene Vizepräsident. Und ich habe jetzt nicht gehört, dass Trump dem widersprochen hätte. Ne?
Ja, und Vance hat ja auch eine längere politische Shelf-Life als Trump. Also Trump wird irgendwann entweder institutionell oder biologisch abtreten, aber Vance wird dem politischen System ja noch erhalten bleiben und macht sich ja auch schon Hoffnungen auf 2028. Das heißt, hier ist schon in Washington etwas ins politische Rutschen gekommen, das so nie da war. Ich meine, natürlich gab es die Warnungen von Obama, gab es, dass sozusagen die Amerikaner sich Richtung Pazifik umorientieren werden müssen, aber dass man sozusagen sich so von der NATO entfremdet, nicht nur, dass man das Burden den Europäern sozusagen mehr aufdrücken will, sondern dass man sich aus dem Kerngeschäft der NATO, dem Artikel 5, quasi erst nicht mehr betroffen sieht, das ist schon mal eine ganz, ganz andere Qualität.
Also ich hatte ja eher die Hoffnung, These, dass sich die NATO dann mit den US-Interessen mitentwickelt, weil das ja auch für die USA Sinn macht. Aber genau das scheint eben nicht mehr der Fall zu sein. Und damit würde im Grunde Europa alleine dastehen. Und das führt uns ja dann zu der sehr simplen Frage, wären wir verteidigungsfähig ohne USA? Ich glaube, da haben wir so Fragezeichen. Ne?
Da steht zurzeit ein größeres Fragezeichen drüber. Natürlich kann man sagen, ja, im Endeffekt haben wir noch irgendwo genügend Truppen und Leute und es wird dann so ein sehr unkoordinierter Kampf. Ich meine, abgesehen davon, die Munition muss man mal haben und die logistische Infrastruktur, um das Ganze wirklich im Gefecht zu halten. Die Frage ist natürlich auch sozusagen, würden das unsere Gesellschaften mittragen, sich quasi barfüßig zu verteidigen und unter Einsatz sehr vieler Menschenleben, weil man technisch viele Abstriche machen kann, in den ganzen Krieg zu führen. Aber ja, die Europäer haben da natürlich erhebliche Mängel und Lücken. Das eine ist die Einsatzbereitschaft, das zweite ist die logistische Tiefe, also wie viel Munition, wie viele Ersatzteile haben wir, wie viele Reparaturwerkstätten können wir sozusagen logistisch eine größere Operation, einen größeren Krieg wirklich durchhalten. Da sind wir nicht vorbereitet. Und das zweite ist natürlich im Bereich der Intelligence, also der Nachrichtenbeschaffung, vor allen Dingen natürlich der militärischen Nachrichtenbeschaffung, zu wissen, wo dagegen eigentlich ist, was er vorhat, seine Führungsinformationssysteme zu knacken, Ziele zu finden und sie dann auch anzugreifen, da sind wir komplett von den Amerikanern abhängig. da rauszukommen ist schwierig. Ich meine, da müssen wir auch wieder dankbar sein, dass die Ukraine uns eigentlich recht billige Wege aufzeigt, viele sehr teure, komplexe Waffensysteme, die Amerikaner bis jetzt vor allen Dingen zum Deep Strike eingesetzt haben, dass man das eigentlich substituiert mit günstigeren Systemen, mit Off-the-Shelf-Produkten oder aus Off-the-Shelf-Material zusammengesetzten Produkten. Da können wir und da müssen wir ziemlich viel lernen, weil wir eben nicht viel Zeit und nicht horrend viel Geld zur Verfügung haben, diese ganzen Lücken zu stopfen.
Aber siehst du, dass das passiert?
Es passiert schon. Man kann natürlich mit der Geschwindigkeit des Ganzen unzufrieden sein, aber es passiert schon. Ich glaube, da ist auch 2025 in den europäischen Staaten, in NATO-Staaten einiges in Bewegung, soweit die Budgets zulassen und soweit auch die Strukturkonservativität mancher Streitkräfte zulassen. Aber in vielen Streitkräften ist da 2025 schon einiges in Bewegung gegangen, gerade was das interne Modernisierung angeht. Ich glaube, langsam dämmert es auch einigen Entscheidungsträgern, dass die Lage wirklich ungemütlich wird.
So, jetzt würde man aber vermuten, gehen wir mal davon aus, das läuft jetzt immer weiter mit diesen US-russischen Friedensbemühungen. Also Frieden immer in Anführungszeichen, weil ein Frieden Russlands würde ich ja nicht unbedingt als Frieden bezeichnen. Aber eigentlich müsste man ja jetzt, wenn man auf diese politische Ebene geht, wenn man da irgendwie mitspielen möchte bei der ganzen Sache, müsste man ja selber fortwährend an diesem Frieden arbeiten. Ne? Und ich habe immer das Gefühl, die Politik in Europa agiert eher so, da ploppt was auf, dann reagiert man drauf, versucht es einzufangen und dann lässt man es wieder liegen. Und wir sehen jetzt, dass die Russen aber ständig dran arbeiten, mit natürlich nicht offiziellen Methoden. Und sie liegen es dann auch ganz gezielt in diese Situation hinein, wo der Zelensky unter Druck steht, wo Europa wieder vieles hat liegen lassen politisch, also wo Trump auch wieder isoliert ist von den fortlaufenden Gesprächen. Also sie machen das ja schon recht clever und auch darauf müssten wir jetzt eine Antwort finden. Ne?
Das machen sie clever und das Problem ist auch, sie wissen natürlich, wie sie mit dieser Verhandlungstaktik auch die Befindlichkeiten in Europa erreichen. Also der Glaube an einen schnell erreichbaren Frieden, der ist in Europa relativ hoch und den versuchen sie natürlich zu befeuern. Sie versuchen auch ganz gezielt, also ein Teil dieses Friedensplans war ja auch quasi wirklich zu Lasten der Europäer zu verhandeln, weil sie wissen, dann steigen die Europäer auf die Palme. Auch in Trumps Augen quasi die Europäer als Friedensverhinderer darzustellen, weil Trump ja die Konsequenzen dieser ganzen Dinge, die in dem Vertrag drinsteht, nicht wirklich abschätzen kann. Der sieht nur einen Deal, egal was der bedeutet und egal wohin sozusagen man da mit der Umsetzung steuern müsste. Und will den einfach umsetzen. Ja, dann kommen natürlich die europäischen Proteste daher und sozusagen in seiner Sicht bringen ihn ab. Und das allein ist schon aus russischer Sicht eine positive Wirkung, weil man die USA zunehmend von den Europäern entfremdet. Und die Europäer dadurch, dass sie untereinander keine Initiative abgesprochen haben, jenseits dieser Sicherheitsgarantien für den Tag danach, machen da diplomatisch einen horrend schwachen Eindruck.
Also müsste man jetzt einen Ukraine-Beauftragten finden, der das dann dauerhaft lautstark betreut?
Ein Ukraine-Beauftragter, etwa der Europäischen Union, wäre eine gute Sache, ja. Der auch dauerhaft schaut, dass in Washington die Dinge nicht so ganz aus dem Ruder laufen. Problem ist natürlich auch, wir haben uns in den bilateralen Verhandlungen mit den USA über die Zölle natürlich auch als sehr biegsam gezeigt und sozusagen von dieser Biegsamkeit und gehen natürlich die Amerikaner jetzt auch aus, haben auch irgendwie das Gefühl, dass wir ohnehin akzeptieren müssen, was auch immer aus Washington kommt, weil sie die Erfahrung mit uns haben, dass das so passiert. Hätten wir da früher ein bisschen mehr Stacheln gezeigt, wäre vielleicht die Einstellung zu uns in Washington eine andere, aber das ist halt auch alles vergossene Milch.
Okay, also soweit mal zu der diplomatischen Ebene. Also was müsste denn Europa jetzt tun, damit, sage ich mal, der Ukraine besser geholfen ist? Oder können wir da gerade überhaupt mehr tun? Weil Mittel sind begrenzt, politischer Wille ist begrenzt. Es tut sich ja auch schon was. Man kann sich immer einreden, man tut genug. Aber die billigste Variante wäre immer noch, dass die Ukraine gewinnt. Also wenn man es mal rein wirtschaftlich betrachtet oder zumindest die Russen stoppt. Alles andere wäre rein wirtschaftlich wesentlich teurer. Von der menschlichen Ebene reden wir ja bei all dem gar nicht mehr. Müssen wir ja auch feststellen.
Also das Erste sozusagen jenseits der unmittelbaren Maßnahmen, um die Ukraine militärisch zu ertüchtigen. Und das manchmal beinhaltet das auch, und ich glaube, da sind die Europäer auch noch nicht so wirklich auf dem Dampfer, manchmal beinhaltet das auch, mit Kiew ein bisschen tougher zu reden. Also viele amerikanische Generalstabschefs und auch Sakteurs vor Trump haben auch ihr Gewicht in die Waagschale gelegt, um in Kiew eben gewisse politische Einmischungen in operative Abläufe zu verhindern. Kavoli war ein sehr aktiver, der wirklich auch darauf geschaut hat, dass sozusagen nicht zu viel Blödsinn passiert, um es jetzt mal salopp auszudrücken. Und dieses Bewusstsein, dass sozusagen die Unterstützung für die Ukraine manchmal auch erfordert, mit Kiew tough umzugehen in einigen Dingen, die ist auch noch unterentwickelt. Aber jenseits von dem und allen Maßnahmen, die Ukraine kurzfristig über Wasser zu halten, müsste es uns eigentlich dran gelegen sein, in Moskau mal die Hoffnung zu zerstören, dass die Europäer ohnehin in den nächsten Monaten ausscheiden und kollabieren. Wir haben zum Beispiel jetzt die finanzielle Situation, dass zwar die finanzielle Deckung der Ukraine und der Finanzierung des Krieges bis April gesichert ist durch IMF-Kredite und die Leistungen der Europäischen Union, dann geben sich erhebliche Lücken auf. Also da fällt natürlich jetzt die Frage der Beschlagnahmung der russischen Vermögenswerte und die Umwandlung in einen Kredit für Kiew, die kommt da natürlich rein, weil je nachdem, wie man es anstellt, kann man da natürlich bis zu 2 Jahre den Krieg finanzieren mit einem möglichen Kredit. Und 2 Jahre sind schon mal ein Pflock. Also ich würde angesichts der wirtschaftlichen Situation in Russland jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es Russland noch so schafft, den Krieg auf diesem Niveau 2 Jahre weiter vollumfänglich durchzuhalten. Aber wenn Putin in seiner Geisteslandschaft dasteht und sagt, ja, die Europäer haben nur bis April Geld oder die Europäer haben bis 2 Jahre Geld, ist das natürlich ein erheblicher Unterschied in der Perspektive, muss ich die jetzt in Verhandlungen ernst nehmen, muss ich Verhandlungen überhaupt ernst nehmen oder gewinne ich das eh bald? Und ähnliche Pflöcke auch natürlich in der Rüstungsindustrie, in anderen Dingen, in dem Moment, wo ich dem Gegner signalisiere, ich meine, das ist wirklich ernst und ich baue die Dinge so aus, dass ich das Jahre durchhalten kann, gewöhne dich nicht daran zu glauben, dass sozusagen hinter der nächsten Offensive die Siegesperspektive steht. Das verändert natürlich dann auch psychologisch bei Putin einiges. Und dann kommt man in den Verhandlungen auch irgendwie in konstruktivere Gespräche als diese ganzen Wittkopfpläne und ähnliche Scherereien. Und ja, dafür müsste man natürlich dann entweder einen Repräsentanten oder so wie wir es damals mit den E3 zum Iran gemacht haben, wirklich eine strukturierte, permanente Zusammenarbeit, zumindest der größeren europäischen Staaten, verwurzeln, um dann auch wirklich mit allen Schritten mitzuhalten und das in die richtige Richtung zu steuern.
Es würde ja auch bedeuten, dass man ein sehr starkes Commitment in die Ukraine legen müsste, das bisher fehlt. Ne? Also man müsste sagen, im Grunde sagen, also wir wollen, dass die Ukraine gewinnt, sehr klar. Wir werden sie auch entsprechend unterstützen. Also wir werden da auch mehr reintun, als wir es jetzt aktuell tun. Wir werden Russland stoppen. So mit der Ansage müsste man ja dann da reingehen. Und das ist ja nicht realistisch aus Europa aus, oder?
Ja, das Problem ist, wir haben das eigentlich schon oft gesagt. As long as it takes, hat es ja früher immer geheißen. Und das Problem ist, wir haben die Maßnahmen nie ergriffen, damit das irgendjemand ernst nimmt. Das ist natürlich auch ein Problem. Wenn ich sozusagen über Jahre der Kommunikation zu wenig Taten folgen lasse, dann wird die Kommunikation natürlich auch nicht mehr ernst genommen und dann brauchen sie nicht aufregen, dass was immer man an Zielen kommuniziert, in Moskau beim einen Ohr rein und beim anderen wieder rausspaziert.
Ja, wobei das as long as it takes immer kombiniert war mit Russland darf.
Ja, ja.
Wie war das, ne, mit diesem ja. Nicht gewinnen und gewinnen?
Nicht gewinnen, Verweigerung. Aber es
ja, darf ja. Auch gut, nicht die Ukraine gewinnen. Darf nicht gewinnen oder irgendwie so war das. Also was der Scholz da teilweise.
Nee, das war natürlich ein kompletter Graus, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, also wir müssen wirklich finanziell und industriell abbilden, dass wir das ernst meinen, jenseits von kommunizierten Zielen. Das ist sozusagen mein Kernanliegen. Die Russen zählen ja genau, was da bei uns raus die Werkshallen verlässt und was da kommt und was wir der Ukraine geben.
Ja, die AfD fragt ja auch ständig über die sicherheitskritischen Infrastruktur nach. Da fragt man sich ja auch, wo die Info landet, weil Anträge gibt es dazu da nicht, da irgendwas besser zu machen. Also ich glaube, der Arm Moskaus ist ja recht lang. Aber also abseits all dessen sind wir gerade in so einer Situation, die ja uns im Grunde diese Entscheidung abverlangt. Ne? Also wir stehen ja jetzt im Grunde an diesem Punkt. Wir müssen Angst haben, dass die USA sagt, NATO ist eh nicht mehr. Also eigentlich sagt sie es ja, aber es ist halt noch nicht offiziell. Das heißt, spätestens da müsste es ja Klick machen und sagen, okay, also dann ist es nicht nur whatever it takes für die Ukraine, sondern dann ist es ja für uns im Grunde.
Ja, ich glaube, das ist sozusagen noch nicht oder bei einigen Entscheidungsträgern noch nicht ganz eingesickert. Also bös gesagt, nach 2022 haben, ich nenne es mal provokativ, die Scholz-Doktrin der Ukraine so viel Unterstützung zu geben, dass die heimische Presse halbwegs stillhält. aber im Grunde es nicht ernst meinen, weil man sich ja auf die NATO und die amerikanische Beitschaftspflicht in der NATO und die amerikanische nukleare Abschreckung verlassen kann, die eigene Sicherheit zu gewähren. Das heißt, die Ukraine ist quasi so ein Solidarbeitrag, weil die Ukrainer arm sind und irgendwie Hilfe verdienen. Und dadurch, dass eben Trump gewählt wurde, ist das im Grunde gescheitert. Wir stehen jetzt in einer Situation, in der wir uns es nicht mehr erlauben können, dass die Ukraine in die Binsen geht und dass die ureigene Sicherheit betrifft, weil eben Russland ja Ordnungsziele hat, die über die Ukraine hinausgehen. Das ist ja nicht so, dass sozusagen das Schluss wäre danach, sondern Putin will eine andere europäische Ordnung haben. Er will die bestehende zerlegen. Wir haben quasi schwarz auf weiß mit diesem Wittkopf-Papier, dass die Amerikaner im Grunde nicht gewillt sind, diese Ordnung weiter mit zu verteidigen. Damit müssen wir das selber machen. Und die Ukraine ist zurzeit einzige durchmobilisierte, größere, kampfbereite europäische Armee, die eben gerade das gerade macht. Die Ukraine ist jetzt, ob man das mag oder nicht, ein integraler Bestandteil der europäischen Sicherheit. Die europäische Sicherheit wird es die Ukraine so nicht mehr geben. Damit ist die Gewichtigkeit des ganzen Problems ein anderes.
Vielleicht so zum Ende hin. Die Ukraine hat ja jetzt, sage ich mal, Personalmangel an der Front. Und das Ganze hat auch immer so die Note gehabt, naja, wir brauchen ja auch die jungen Leute einerseits, um das Land wieder aufzubauen, andererseits brauchen wir ja noch irgendeine Form von Wirtschaft, die wir über die jungen Leute organisieren können. Aber so langsam, glaube ich, kommen die auch an einen Punkt, wo das nicht mehr haltbar ist, ne?
Ja, das stimmt. Wobei das Problem, glaube ich, größer ist. Wir sehen ja auch ein starkes Ansteigen der unerlaubten Abwesenheiten und Desertationen. Wir sehen diese unerlaubten Abwesenheiten zum Teil oder nicht zu einem erheblichen Teil auch auf strukturelle Probleme in der Armee zurückzuführen sind. Training, schlechte Kommandanten. Das heißt, hier ist auch auf der ukrainischen Seite sozusagen die Jungen ausmobilisieren alleine. Ist nicht die Silver Bullet. Erstens, weil demografisch die Ukraine ist auch eine alternde Gesellschaft. Aber zweitens, weil natürlich das auch die strukturellen Probleme in der ukrainischen Armee, die dazu führen, dass viele Leute sich aus dem Dienst wieder verschüssen, nicht löst. Das heißt, das muss parallel dazu angegangen werden. Das Zweite, und das denke ich, unterschätzen wir in Europa auch oft, ist die Bereitschaft der Ukrainer, sich entweder freiwillig zu melden oder auch wirklich sozusagen sich einziehen, ausbilden und dann eben ihren ordnungsgemäßen militärischen Dienst zu absolvieren, hängt auch sehr stark davon ab, ob sie das Gefühl haben, dass der Krieg für sie gut ausgeht, dass sie eine Überlebenschance haben, dass sozusagen ihr Beitrag nicht eine verschwendete Zeile in den Geschichtsbüchern ist, sondern dass sie hier wirklich die Zukunft ihres Landes und für ihre Kinder erkämpfen können. Und da ist natürlich so, wenn es über 2 Jahre die Nachschubsituation eine reine Mangelorganisation ist und Trump, Wittkopf und diese ganzen irren Pläne die Nachrichten über die Zukunft der Ukraine bestimmt, dann ist das kein Klima, in dem viele Leute hohes Vertrauen haben, dass sozusagen ihr militärischer Dienst, das Riskieren ihres eigenen Lebens wirklich dem eigenen Land, den eigenen Kindern eine positivere Zukunft gibt, als wenn sie das nicht machen würden. Und da ist eben sozusagen dieses ganze politische Signaling, was unsere Ziele angeht, was die Ernsthaftigkeit unserer Unterstützungsleistung angeht, das hat ja auch direkte Auswirkungen darauf, wie die Ukrainer ihren Kampf sehen und für wie erfolgversprechend. Und die Ukrainer sind da sehr individualistisch eingestellt. Also wenn sie sozusagen, wenn sie das persönliche Risiko hier als nicht wert erachten, dann machen sie sich auch aus dem Staub.
Gut, das ist ja auch verständlich. Ich glaube, wenn man so die Umfragen sich in Deutschland anguckt, ist der Wille, in den Krieg zu ziehen, ist auch nicht so groß. Und wir haben noch nicht mal die Bedrohung. Ja. Das ist ja nur eine fiktive Frage. Also von daher, glaube ich, so auf einer individuellen Ebene ist das immer sehr verständlich. Ich frage das aber auch deswegen, weil im Grunde ist es ja so, dass wenn es aus welchem Grund auch immer ein Friedensplan geben sollte, der versucht wird, umgesetzt zu werden, dann würde das ja bedeuten, wir reden immer über Sicherheitsgarantien von den USA, aber aus meiner Sicht, nach dem, was wir jetzt auch besprochen haben, würde es ja bedeuten, dass Europa das machen muss.
Ja.
Nicht nur mit Truppen in der Ukraine, sondern auch mit Aufrüstung der Ukraine. Ja. Und da reden wir jetzt über eine Grenze, die ist etwas größer als das, was wir hier in Deutschland haben, ne?
Ja. Ja, und natürlich auch die Rückversicherung durch nukleare Abschreckung, die natürlich auch, wenn wir von Russland reden, hier reinfallen. Und da ist Europa auch nochmal gefordert. Und ich habe da auch kein sehr hohes Vertrauen mehr in das, was aus Washington rauskommt. Das ist natürlich eine hohe Leistung. Das Problem ist nur, das müssen wir für uns sowieso machen. Also wir sollten uns keine Illusionen hegen, dass Trump sozusagen einen großen Unterschied sieht zwischen dem, was in der Ukraine vorfällt und anderen europäischen Staaten, dass Trump eine besondere Lust hat, die Existenz Amerikas in die Waagschale zu werfen dafür, dass irgendein kleinerer europäischer Staat überlebt oder nicht von Russland gefressen wird. Ich glaube, wir machen uns auch keinen Gefallen in der Abschreckung Russlands, wenn wir zu lange und zu intensiv auf eine Rückversicherung der Amerikaner bestehen, weil die Russen ja auch sehen und wissen, dass eben die amerikanische Achse jetzt die Schwachstelle in der NATO ist. Und desto mehr wir auf die Amerikaner setzen und die Amerikaner bemühen, desto stärker signalisieren wir den Russen, dass man eigentlich die NATO über Washington und über die Korruption, die in dieser Administration herrscht, aushebeln kann in ihrer Substanz. Und das ist eigentlich nicht das, was im Interesse der Europäer ist.
Jetzt hat dieser komische Friedensplan, den die da entwickelt haben, ja eine interessante Parallele zu diesen Minsk-Formaten, Minsk 1 und 2, insofern, als dass es völlig unklar ist, wer was wann wie wo tut. Es ist einfach nur aufgeschrieben, was man sich alles gerne wünschen würde, was irgendwie getan wird. Vielleicht ist sogar die Reihenfolge richtig, aber irgendwie gibt es keine ganz klare, wenn das, dann das, wenn das, dann jenes und so weiter. Das allein würde ja schon dazu führen, dass das wahrscheinlich eher zu einer taktischen Pause führt als zu einem Frieden.
Ja, natürlich. Und Russland würde ja auf Dingen bestehen wie Sanktionsaufhebung, die für es günstig sind. Und es steht ja nirgendwo verbrieft, dass Sanktionsaufhebung nach einem Waffenstillstand kommt. Da würde man sagen, ja, aber das Abkommen ist unterzeichnet, aber zuerst wollen wir das haben. Beziehungsweise ja, es steht, dass die Linie eingefroren wird nach dem Inkrafttreten. Aber es gibt so viele Gänsefüßchen, das auszuhebeln. Gerade wenn man dann auf interne Gesetze der Ukraine besteht. Das war ja schon in Minsk so, dass die Russen dann direkt mit Vorschlägen in die Verhandlungen kamen und sagen, so müssen die Ukrainer das lösen. Und die Ukrainer haben gesagt, nee, aber unsere eigenen Gesetze, also das können wir schon selber auch beschließen. Da sind so viele Fallen eingebaut in dem Ganzen. Also das wäre in der Implementation ein kompletter Irrsinn. Aber das Problem ist natürlich, wenn man mit Trump darüber redet und Trump versucht zu sensibilisieren, dass eben diese Dinge komplizierter sind, als er denkt und dass er in der Implementation da noch Probleme sind, für Trump sind all diese Friedensdeals persönliche Gefälligkeiten und ein Verstoß dagegen oder auch nur zu erwähnen, sie könnten nicht eingehalten werden, ist irgendwie, wie wenn man sagt, ja, aber du bist ja ein schlechter Kumpel und das lässt er irgendwie über sich nicht sagen. Und da kann man nicht rational mit dem Typen reden, dass man hier eben Jungteams und Rückversicherungen einbauen muss für den Fall, dass die Russen das zwar unterschreiben, aber dann im Grunde keine Lust drauf haben, es umzusetzen.
Ja, man könnte natürlich auch auf den Gaza-Vertrag gucken und sehen, dass der jetzt auch nicht unbedingt dazu, also sicherlich ist es jetzt ein bisschen ruhiger.
Aber es
jetzt ist nicht unbedingt behaupten, dass da der Frieden ausgebrochen ist.
Ja, ne?
Also wir sehen das ja dann auch in Syrien, da geht es ja auch fröhlich weiter. Also irgendwo sehen wir, dass diese ganzen Friedensbemühungen, die der Trump so getan oder ausgelöst hat, wenn man es ihm mal wohlwollend zusprechen wollen würde, dass sie jetzt nicht unbedingt dazu führen, dass danach nicht mehr gekämpft wird.
Ja.
Also, er könnte auch Thailand und Kambodscha jetzt nehmen. Also es gibt ja wirklich viele Beispiele. Und auch da müsste man dann aus europäischer Sicht ja eigentlich auch schon sagen, sorry, können wir alles nicht, und auch aus ukrainischer Sicht, ne? Wir können da hier gar nichts unterschreiben, bis im Grunde die Waffen erstmal grundsätzlich stillstehen. Weil dann ist ja auch das Momentum raus, ne? Und dann könnte man drüber reden. Aber das, glaube ich, sehen wir beide gerade nicht.
Nö, das steht zurzeit nicht wirklich zur Diskussion.
Vielleicht mal andersrum, Gustav. Hat Putin denn überhaupt ein Interesse an einem zumindest mal Waffenstillstand? Oder ist selbst das, weil er gerade glaubt, der ist da auf dem Vormarsch, wir haben jetzt die Zahlen, irgendwie im November wurde dreimal so viel Land genommen wie im Oktober, also da könnte man sich ja schon auf dem aufsteigenden Ast wehnen in Russland. Schließt das dann das schon fast aus?
Ja, also zurzeit glaubt er, hat Momentum. Man muss auch sagen, das Risiko für Putin, den Krieg zu beenden, ohne dass man wirklich was vorzuweisen hat, als sozusagen Siegesmoment sind natürlich, das innenpolitische Risiko ist natürlich gegeben. Der Krieg ist für das Regime ja auch praktisch, weil es stabilisierend wirkt. Also es ist ja auch innenpolitisches Druckmittel, dieses Risiko der ständigen Mobilisation und an die Front schicken zu haben. Es ist ein beliebtes Rekrutierungsmittel der russischen Armee, Leuten irgendwelche Strafanzeigen anzuhängen und dann quasi die frischen Strafgefangenen über halt die Härte im Strafvollzug quasi in eine Freiwilligenmeldung zu pressen. Das funktioniert natürlich ganz besonders gut, wenn man, oder das ist ganz besonders schick, wenn man das quasi Oppositionellen und Andersdenkenden androht, weil ich meine, wer will schon an die Front? Ja, da ist, kann man dann natürlich verstehen, dass man dann die Füße stillhält. Und so hat dieser Krieg für viele Bereiche eine regimestabilisierende Wirkung, solange er läuft. Und das ist natürlich auch ein Problem. Der Leidensdruck für das Regime, nicht für die Bevölkerung, der Leidensdruck für das Regime muss noch um einiges höher werden, bis sie sich da heraussehen, diesen Krieg fortsetzen zu können. Zurzeit haben sie ein bisschen Lauf, machen Geländegewinne. Also zurzeit, denke ich, ist es eher illusorisch. Aber wie weit der Lauf geht, das ist natürlich die andere Frage. Also es ist nicht so, dass es in Russland alles eitel Wonne Sonnenschein wäre, man sozusagen auf unendlichen finanziellen Ressourcen säße, die man in den Krieg buttern kann. So ist ja auch nicht.
Nee, wirtschaftlich ist es, glaube ich, gerade eher schwierig, ja. Und wird jetzt wahrscheinlich auch nicht besser. Deswegen ist ja interessant, dass da gab es jetzt am Wochenende einen Bericht im Wall Street Journal, wie stark Russland versucht, Trump quasi mit wirtschaftlichen Incentives
zu korrumpieren,
zu ködern. Ja. Auf der anderen Seite wissen wir, also jeder, der mal Business in Russland gemacht hat oder mal in Russland war und sich angehört hat, wie dort Business gemacht wird oder gesehen hat, wie viele westliche Geschäftsmänner in Russland im Knast gelandet sind, wegen irgendwelcher, war zu erfolgreich und wir wollen das Business haben, der kann das ja nicht wirklich ernst nehmen.
Ja, das ist aber das Problem. Trump glaubt ja, er ist ja der Maxi, der alles kann. Aber ja, also man braucht sich ja nur das Sachalin-Projekt anschauen, um zu wissen, wohin das Ganze gehen wird. Aber ja, wenn er es glaubt.
Gut, also oder auch nicht gut. Das heißt, wir werden in 2026, ich will jetzt keinen Ausblick machen, aber ich glaube, 2026 hat sehr viele Ungewissheiten parat,
ja.
In welche Richtung sich das entwickelt. Ich glaube, die einzige Hoffnung, die ich persönlich jetzt hätte, wäre zu sagen, am Ende war es immer noch so, dass Europa reagiert hat, wenn es musste.
Ja.
Es wäre schön, wenn es mal eher reagiert, aber das ist etwas, worauf ich noch setzen würde.
Ja, nee, es ist noch nicht alles verloren. Also sozusagen auch, wenn natürlich man dieser Tage das Trübsalblasen irgendwie schon gewohnt ist, aber und ein bisschen geben wir die Dinge, die 2025 angefangen wurden, schon Hoffnung, dass wir langsam vor die Kurve kommen. Die Sache ist halt, das machen wir das schnell genug. Aber ja, let's see.
Gustav Gressel, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.foreigntimes.de, da findet ihr alles Weitere. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit. Bis alsbald mal wieder.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.